Prolog. Unter Wasser konnte Webbs die Schreie der sterbenden Drachen nicht hören. Unter Wasser war die Schlacht so weit weg wie die drei Monde am Himmel. Kein Feuer konnte ihm etwas anhaben. Keine Krallen konnten ihn entstellen. Unter Wasser war er sicher. Sicher und ein Feigling. Die Klauen des Friedens wissen bestimmt schon, was passiert ist, dachte er. Sie haben Spione im Palast der Himmelsflügler. Es war nicht notwendig, dass er sich vor sie hinstellte und sagte, wir haben versagt. Aber wohin konnte er gehen? Er versteckte sich bereits vor seinem eigenen Stamm, den Meeresflüglern. Musste er sich jetzt auch noch vor den Klauen des Friedens verstecken? Er schwamm zur Oberfläche des Flusses und steckte vorsichtig den Kopf hinaus. Es war dunkel. Das Wolkengebirge sah aus wie riesige, schemenhafte Zähne und verschluckte den größten Teil des Mondlichts. Webbs war tagelang den Fluss hinuntergeschwommen. Das Königreich des Himmels war jetzt weit weg. Das Königreich des Himmels und die fünf Drachlinge, die zu schützen er geschworen hatte. Webbs hiefte seinen langen, schmerzenden Körper aus dem Wasser und war schon drei Schritte auf den Wald zugegangen, bevor er die dunklen Schatten bemerkte, die auf ihn warteten. Er wirbelte herum, doch aus dem Fluss hinter ihm tauchte ein weiterer Drache auf, der ihm den Rückweg versperrte. Seine grünen Schuppen hatten ein schwarzes, spiralförmiges Muster und seine Zähne schimmerten im Mondlicht. Webbs, sprach ihn der Meeresflügler freundlich an. Webbs zog seine Krallen durch den Schlamm der Uferböschung. Nautilus, sagte er und hasste das ängstliche Zittern in seiner Stimme. Ich habe wichtige Nachrichten für die Klauen. Was du nicht sagst, erwiderte Nautilus. Ich nehme an, du hast dich auf dem Weg zum üblichen Treffpunkt verlaufen. Deshalb haben wir uns gedacht, es wäre besser, nach dir zu suchen, meldete sich eine der dunklen Gestalten mit einer Stimme, die wie tropfende Eiszapfen klang. Cirrus, dachte Webbs. Es war nie ein gutes Zeichen, wenn der Eisflügler auftauchte. Die Himmelsflügler haben unsere Höhle gefunden, fuhr Webbs fort. Sag einfach die Wahrheit, es ist nicht deine Schuld. Und Königin Scarlet hat die Drachlinge mitgenommen. Ja, meinte Nautilus trocken. Das haben wir uns schon gedacht. Erzähl uns alles, zischte Cirrus. Wie haben sie euch gefunden? Na ja, sagte Webbs langsam. Angefangen hat es damit, dass zwei der Drachlinge versucht haben, wegzulaufen. Ihr habt die Ausreißer doch sicher wieder eingefangen und in die Höhle zurückgebracht, sagte eine Stimme in den Schatten. Webbs erkannte Crocodile, einen weiblichen Erdflügler, der neu bei den Klauen des Friedens war. Hoffnung keimte in ihm auf. Er hatte Crocodile ein paar Mal getroffen und sie war ihm sehr sympathisch gewesen. Vielleicht hatte er ja eine Verbündete. Nein, erwiderte Webbs. Genau genommen nicht. Sie sind sozusagen aus freien Stücken zurückgekommen, um die anderen zu holen. Er räusperte sich. Damit hatten wir nicht gerechnet. Ein lautes Raunen ging durch den Kreis aus Drachen. Es war nicht unsere Schuld, stammelte er. Vielleicht stimmt etwas nicht mit ihnen. Und was hat das mit den Himmelsflüglern zu tun? Zischte Cirrus. Die Himmelsflügler sind Clay und Tsunami zur Höhle gefolgt, erklärte Webbs. Und so hat Königin Scarlet uns gefunden. Wir haben alles versucht, um uns zu wehren, aber sie hat June getötet und außer den Drachlingen auch noch Kestrel mitgenommen. Sollen sie in der Arena kämpfen? Erkundigte sich Crocodile. Es sind junge Drachlinge, knurrte Cirrus. Die Arena werden sie auf keinen Fall überleben. Zumindest den Himmelsflügler wird sie doch sicher verschonen, meinte Crocodile. Webbs zuckte zusammen. Er hatte nie den Mut gehabt, den Klauen des Friedens zu gestehen, dass sie ihren Himmelsflügler-Drachling verloren und durch einen Regenflügler ersetzt hatten. Doch jetzt, wo die Drachlinge nicht mehr unter dem Berg waren, würden es bald alle wissen. Du weißt, was Königin Scarlet mit sämtlichen Drachlingen der Himmelsflügler gemacht hat, die in der hellsten Nacht geschlüpft sind, zischte Cirrus. Sie ist nicht gerade für Barmherzigkeit bekannt.« Webbs hob den Kopf und starrte in Richtung der Augen, die in der Dunkelheit funkelten. »Können wir sie denn nicht holen? Wenn alle Klauen gemeinsam angreifen würden...« »Alle Klauen?« zischte Cirrus. 40 Drachen gegen 100 Palastwachen der Himmelsflügler? Ein brillanter Plan.« »Ein Selbstmordkommando wird vielleicht nicht notwendig sein«, warf Nautilus ein. »Gestern ist etwas im Himmelspalast passiert. Bis jetzt haben wir noch keine genauen Berichte, aber einer unserer Spione sagte, Königin Scarlet sei wahrscheinlich tot, umgebracht von den Drachlingen.« Vor Überraschung schlug Webbs mit den Flügeln. »Von meinen Drachlingen?« »Vielleicht haben sie ja ein Talent dafür, zu entkommen«, meinte Nautilus. »Allerdings meldete ein anderer Spion, dass sie bei diesem Fluchtversuch alle umgekommen sind.« Webbs Magen fühlte sich an, als wäre er mit giftigen Quallen gefüllt. Die Drachlinge konnten nicht tot sein, nicht nachdem er alles um der Prophezeiung willen aufgegeben hatte. »Falls sie noch am Leben sind, wo sollen wir sie deiner Meinung nach suchen?« fragte Nautilus. »Ich weiß es nicht«, musste Webbs zugeben. Er hatte keine Ahnung, wo die Drachlinge hingegangen sein könnten. Er verstand nicht einmal, warum sie auf sich allein gestellt sein wollten, völlig ohne den Schutz ihrer Erzieher. »Wenn wir die Drachlinge nicht wiederbekommen«, überlegte Nautilus, »werden wir wohl auf unseren Ersatzplan zurückgreifen müssen.« »Was für ein Ersatzplan?« fragte Webbs verblüfft. »Naja, der, von dem du nichts weißt«, erwiderte Cirrus. »Aber wir müssen sie wiederbekommen«, sagte Webbs. »Sie sind die Drachlinge, sie sind die einzigen, die den Krieg beenden können.« »Vertrau auf die Prophezeiung«, meinte Nautilus. »Ja, mach dir keine Sorgen«, beschwichtigte Crocodile. »Die Klauen des Friedens würden doch nicht alle Eier in einen Korb legen. Es ist ein guter Ersatzplan.« Webbs Blick ging von einer der schemenhaften Schnauzen zur anderen. Crocodiles Augen waren die einzigen, in denen etwas Freundlichkeit zu erkennen war. »Das verstehe ich nicht«, sagte er schließlich. »Gab es vielleicht noch eine Prophezeiung, von der er nichts wusste?« »Allerdings wärst du dann ein Problem für uns«, meinte Nautilus. Webbs hatte kaum Zeit, um »was?« zu fragen, als ihm auch schon Cirrus auf den Rücken sprang und ihn zu Boden warf. Die Wunden, die die Soldaten der Himmelsflügler ihm zugefügt hatten, rissen auf und begannen wieder zu bluten. »Was tut ihr da?« jaulte Webbs. »Ich bin doch einer von euch. Ich bin seit 7 Jahren bei den Klauen des Friedens.« »Und du hast versagt«, zischte Cirrus. »Ich werde dir das Herz rausreißen und es an die Fische verfüttern.« »Aber wir sind doch die Drachen des Friedens«, stieß Webbs zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor. »Wenn wir uns gegenseitig töten, sind wir dann nicht genauso böse wie Burn, Blister und Blaze?«
»Tut mir leid, Webbs«, sagte Nautilus. »Der Frieden ist wichtiger als ein einzelner Drache, und du würdest unseren Ersatzplan nur gefährden. Wir tun das zu deinem Besten. Für die Prophezeiung. Für den Frieden.« Webbs hörte das grauenhafte Echo seiner eigenen Worte. Genau das hatte er immer zu den Drachlingen gesagt, wenn diese sich über das Leben unter dem Berg beschwert hatten. »Es ist zu eurem Besten. Der Frieden ist das Wichtigste.« Nautilus gab mit der Klaue ein Zeichen. »Cirrus, reiß ihm das Herz raus!« Cirrus riss das Maul auf und rollte Webbs auf den Rücken. Seine scharfen Krallen öffneten und schlossen sich, bereit, Webbs den Bauch aufzuschlitzen. Plötzlich warf sich Crocodile auf Cirrus und stieß ihn in das Unterholz. Webbs zögerte nicht. Er rappelte sich auf und schoss in den Himmel, so schnell seine Flügel ihn tragen konnten. Unter sich hörte er gellende Schreie, als Crocodile die Drachen um sie herum angriff. Webbs bekam Gewissensbisse. Sollte er bleiben und ihr zur Hilfe eilen? Aber warum sollte er zurückfliegen, um sich töten zu lassen, wenn er die Chance bekam, weiterzuleben? Als er Flügelschläge hinter sich hörte, erhöhte er das Tempo. Er befürchtete, dass Cirrus ihm auf den Klauen war oder Nautilus laut zischend näher kam. Doch es war Crocodiles Stimme, die nach ihm rief.
Fleequabs, schrie sie. Ich habe sie außer Gefecht gesetzt. Damit haben sie nicht gerechnet. Danke, rief Webs zurück. Als er sich umdrehte, sah er ihren schweren braunen Körper hinter sich in die Höhe steigen. Wo wirst du dich verstecken? Fragte sie. Er schüttelte den Kopf. Ich weiß es nicht. Ich habe gehört, dass es im Jadeberg einen Drachen gibt, der... Du solltest nach Hause gehen. Crocodile flog direkt unter ihm. Soviel ich gehört habe, ist Königin Coral zurzeit in sehr gnädiger Stimmung. Ach, sie wird mir nie vergeben, nicht nach dem, was ich getan habe, sagte Webs. Es geht nicht darum, dass ich sie in einer Schlacht im Stich gelassen habe. Sie muss wissen, dass ich ihr Ei gestohlen habe. Vielleicht überrascht sie dich, erwiderte Crocodile. Ist sie denn nicht angeblich eine der gutmütigsten Königinnen aller Zeiten? Webs schwieg. Einer der Monde ging gerade auf und warf sein bleiches Licht auf die blaugrünen Schuppen des Meeresflüglers. Von hier oben aus konnte er in der Ferne das Meer sehen. Crocodile drehte ab. Es liegt an dir. Ich wünsche dir viel Glück, egal wie du dich entscheidest. Auch dir viel Glück, rief Webs ihr nach, als sie zwischen den Bäumen verschwand. Er vermisste das Meer mit jeder Schuppe seines Körpers. Er vermisste die Paläste, die Strömungen, die Walgesänge, die Festmale, die Gärten, die anderen Meeresflügler. Wenn ich den Clown des Friedens abschwöre, wenn ich ihr verspreche, dass ich ihr dieses Mal treu bleiben werde, vielleicht kann ich dann wieder nach Hause.